Heute Morgen haben wir ja die zweite Predigt aus der Reihe Die bösen Jungs von Ostern. Und schon ein paar kamen auf mich hinzu und haben gesagt, das ist aber ein komischer Titel, also Die bösen Jungs von Ostern. Und ich habe das eigentlich auch gedacht. Und wir wollen ja Parallelen irgendwo finden zu uns. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also bin ich jetzt ein böser Junge? Was soll ich von diesen bösen Jungs lernen? Ja, also schon gar nicht von Judas. Der ist nämlich heute dran. Also der war ja vielleicht noch ein böser Junge, Mensch, der, von dem man was lernen kann. Aber ich habe doch mit dem nichts zu tun. Ich bin doch ganz anders. Und dann habe ich mich gefragt, habe ich nicht selber schon angefangen, mit Gott manchmal zu handeln? Vielleicht macht ihr das auch manchmal. Also ich kann mich erinnern, manche haben erzählt, Soldaten in den Weltkriegen, die im Schützengraben gelegen sind, da gab es einige, die gebetet haben und gesagt haben, Gott, wenn ich da wieder lebend rauskomme, dann werde ich. Und ich habe mir gedacht, als Kind habe ich auch manchmal, also Gott, wenn du mir hilfst, jetzt die Arbeit zu bestehen, die Prüfung zu bestehen, dann werde ich. Oder Gott, wenn ich wieder gesund wäre, wenn meine Magenschmerzen weggehen, dann werde ich. Heute bin ich erwachsen, heute ist das vielleicht ein wenig anders. Aber trotzdem entdecke ich mich immer wieder bei so Gedanken, wenn Gott doch einfach täte, was ich mir wünsche. Oder wie kann ich das beeinflussen? Was könnte ich machen, damit Gott das tut, was ich mir vorstelle? Irgendwie gibt es was in uns, das versucht, fast wie Gott zu manipulieren, damit er so handelt, wie ich es mir selber vorstelle. Also Gott, wenn du, dann werde ich dann auch. Und wir argumentieren vielleicht mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Mitarbeit in der Gemeinde. Vielleicht, wenn du selber sagst, ich glaube noch gar nicht an Gott. Vielleicht hast du selber mal eine Erfahrung mit Gott gemacht und du sagst, okay, ich habe nicht gekriegt, was ich wollte. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Dann schiebe ich dich auf die Seite, du hast mir nichts mehr zu sagen. Ich glaube, dass das nicht weit hergeholt ist, wenn wir darüber nachdenken. Und in dieser Predigt über die bösen Jungs und ganz besonders über Judas geht es genau um diese Charaktereigenschaft. Zu versuchen, das zu kriegen, was ich will, aber mit der Hilfe Gottes. Schauen wir uns Judas näher an, aber ich möchte gerne, bevor wir zu Judas kommen, noch ein anderes Beispiel anschauen, weil das gar nicht nur bei Judas so war. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, der reiche Jüngling kommt zu Jesus und der fragt, was muss ich tun, damit ich das kriege, was ich will? Also was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus antwortet ihm und erklärt ihm, was er zu tun hat und er tut es nicht. Und interessanterweise ist, wenn man vielleicht über den reichen Jüngling schmunzelt oder vielleicht auch traurig darüber ist, dass er es nicht schafft, nur einen Moment später reagiert Petrus, der diese Szenerie miterlebt hat, und er fragt Jesus, das steht in Matthäus 19, 27, jetzt fragt Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Das ist mir noch nie so aufgefallen. Aber auch da wieder der Gedanke. Also wir tun doch alles und was kriegen wir jetzt dafür? Das ist einfach in uns irgendwie drin. Und ich glaube auch wir denken manchmal so, wenn ich jetzt meinen Zehnten gebe, was kriege ich dafür? Also Segen vielleicht, was tut Gott dafür? Wenn ich mich jetzt in der Gemeinde einsetze, dann werde ich doch bestimmt das und das erleben. Was komme ich dafür? Das ist so die Kernfrage vom Judas. Was bekomme ich? Als Jesus gestorben war oder gefangen genommen wurde, sind die Jünger alle geflohen. Jesus war allein. Als Jesus auferstanden ist, sind alle wieder zurückgekommen, bis auf einen. Und deshalb ist es wert, genau hinzuschauen, warum ist Judas nicht wieder zurückgekommen? Wie kam es so weit? Wie konnte es so weit kommen? Und ich glaube, das liegt mit daran, dass Judas hatte alttestamentliche Vorstellungen von Jesus. Er hat in ihm den Messias gesehen, den lang verheißenen Messias, der endlich dafür sorgt, dass die Römer wieder aus Israel rausgeschmissen werden, dass wieder das Reich Israel neu zum Blühen kommt, dass wieder Zeiten anbrechen wie bei David und wie bei Salomo und dass endlich wieder Israel groß wird, wie es damals zu den Blütezeiten gewesen ist. Und er erkennt auch in Jesus etliche Eigenschaften von diesem Messias. Aber er erkennt auch andere Dinge, die ihn irgendwie unsicher machen. Also Jesus hat sich eigentlich überhaupt nicht mit den Römern, mit der politischen Macht angelegt. Eher umgekehrt. Er hat sich mit den geistlichen Führern der hohen Juden, mit denen hat er sich angelegt. Das scheint bei Judas gar nicht ins Konzept zu passen. Und für Judas war klar, wenn wir die Römer rausschmeißen wollen, dann brauchen wir eine geeinte Kraft. Dann brauchen wir die Herrscher in Juda, dann brauchen wir die geistlichen Führer in Juda, dann brauchen wir Geld, um Stärke zu mobilisieren, damit wir die Römer rausschmeißen können. Und ich glaube, Jesus war für Judas zunehmend zu passiv. Er hat keine dieser Taten, die er von Jesus erwartet hatte, gesehen. Er hat noch gesehen, wie Jesus das Geld den Armen verschenkt, anstatt zu mobilisieren. Und ich glaube, weil er sich so stark auf seine eigene Vorstellungen von Jesus konzentrierte, hat er den wahren Jesus immer mehr aus dem Blick verloren. Und sein Vertrauen in Jesus ist immer mehr zerbröckelt. Und eine Situation, an der es dann endgültig zum Kippen kam, man würde so sagen, da hat es ihm der Nucki rausgehauen. Also das war dann für ihn wirklich endgültig zu viel gewesen. Eine Geschichte, die in Bethanien passiert ist, ich lese euch da ein paar Verse draus vor. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen kostbares Öl, mit dem sie den Kopf von Jesus salbte. Also die saßen da zusammen, die haben miteinander gegessen, die haben miteinander vielleicht ausgeruht und da kommt diese Frau rein und bringt ein wertvolles Fläschchen mit Parfum. Und man muss sich dabei bewusst sein, das war damals in einem Glasgefäß fest verschlossen. Und sie hat das Glasgefäß aufgebrochen. Und mit diesem Aufbrechen war im Prinzip das Parfum endgültig, wie soll man das sagen, zum Gebrauch bestimmt. Man konnte nicht wieder Deckel drauf machen oder so, sondern dieses ganze Öl wurde dann von ihr benutzt und sie hat es über das Haar von Jesus gegossen als ein Zeichen der Ehrfurcht, als ein Zeichen der Anerkennung, als das Salben des Messias, des Sohnes Gottes. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dieses unglaubliche Parfum hat sich im ganzen Raum verbreitet und ist vielleicht sogar noch raus auf die Straßen geschwappt, weil es so viel war. Und Judas stand irgendwo daneben. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium lesen wir, dass das Fläschchen vom Wert ungefähr ein Jahresgehalt war. Also ihr müsst euch das vorstellen, ich habe mal gegoogelt, Schweizer Jahresgehalt im Durchschnitt ist so bei ca. 60.000 im Schnitt, also 58 manche. Und ich will da gar nicht jetzt drüber diskutieren, wie hoch es wirklich ist. Wir machen einfach die Hälfte, dann sind wir in jedem Fall im grünen Bereich, sagen wir 30.000 Franken. Ihr müsst euch vorstellen, 30.000 Franken in einem Moment über Jesus ausgeschüttet. Das ist unglaublich. Und ihr müsst euch versuchen, das in der Brille von Judas zu erleben, was da passiert, dieses Hab und Gut, das sie dort verschenkt. Als die Jünger das sahen, regten sie sich auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist ein Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können, heißt das dort. Und Jesus versteht seine Jünger. Und das Interessante ist, Jesus versteht sogar die Frage hinter dem, was die Jünger denken und überlegen. Und er antwortete ihnen, wir lesen das in Matthäus 26, 10, Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es, und Jesus sagt dann, warum macht ihr es der Frau so schwer, sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Also sie ehrt mich, sie erkennt, wer ich wirklich bin. Und sie honoriert das mit dem. Und wir lesen dann weiter, Arme wird es immer bei euch geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und jetzt müsst ihr euch in dem Denken der Jünger vorstellen, wenn Jesus sagt, ich bin nicht mehr lange bei euch. Ja, hallo, er ist der Messias. Da geht's jetzt erst richtig los. Wenn Jesus sagt, sie hat mich zum Begräbnis gesalbt. Ja, was heißt jetzt Begräbnis? Also, du bist der König Israels. Du bist der Messias. Hey, wir haben schon lange auf dich gewartet. Er kann ja nicht jetzt einfach gehen. Also, das bringt die Jünger wahrscheinlich völlig durcheinander. Und sie fragen sich ja, was ist mit uns? Was passiert da jetzt? Und Johannes in dem anderen Evangelium, wie Matthäus, wo ich gerade gelesen habe, beschreibt noch näher, er war ja selber dabei und er kannte diese Szenerie genau und er beschreibt, dass es Judas war, der verärgert war. Also nicht nur die Jünger, sondern Judas war verärgert. Und er kann sich gut vorstellen wahrscheinlich, warum Judas verärgert war, weil er war derjenige, der auf das Geld geschaut hat. Er war der Finanzverwalter der Jünger gewesen. Und ich glaube, dass das für Judas einfach nicht mehr zu verkraften war, als Finanzverwalter jetzt verschwenden die das ganze Geld. Jesus redet davon, dass er nicht mehr lang da ist und dass er sterben wird, das passt überhaupt nicht mehr in sein Bild. Und seine Erwartungen, was Jesus tun wird und was er als Judas davon haben wird, das zerfällt immer mehr. Das heißt dann weiter, danach ging einer der 12, Judas Ischariot, zu den führenden Priestern und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bekommt? Auch wieder interessant, genau nach diesem verschwenderischen Weggeben des Wertes des Parfums, sagt er zu den Priestern, was gebt ihr mir? Also auch da geht es wieder drum, was krieg ich? Wie komme ich gut weg? Die hohen Priester konnten Jesus schlecht gefangen nehmen. Er war zu öffentlich. Und für sie war es natürlich eine fantastische Einladung, dass Judas sich da bereit erklärt hatte. Und wir lesen dann, sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Wir müssen uns jetzt vorstellen, Judas hat alle Wunder miterlebt. Er hat Gott, das wunderbare Handeln von Jesus gesehen. Er hat die Macht von Jesus gesehen, als er Dämonen ausgetrieben hat. Und er hat die Beziehung zu Jesus, weil er etwas wollte für sich, er hat die Beziehung zu Jesus für 30 Silberstücke verkauft. Das ist ungefähr der Betrag, den man damals für einen Sklaven bezahlt hat. Die Beziehung für Geld eingetauscht. Und als er diesen Deal dann gemacht hat, hat er natürlich nach Möglichkeiten gesucht. Wir lesen das auch dann weiter. Von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Und ihr merkt vielleicht schon, wenn wir jetzt da am Lesen sind, jetzt nimmt die Dichte in diesem Geschehen zu. Also man könnte sagen, so die Musik steigt jetzt an, es wird jetzt dramatischer, es scheint sich jetzt an der Stelle zuzuspitzen. Und am Donnerstag ist Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen. Sie feiern miteinander dort das letzte Mal und Jesus wäscht ihnen die Füße. Das ist auch noch so eine spannende Geschichte. Petrus natürlich wieder gleich, nein, lass das und so weiter. Und salopp gesagt, sagt Jesus einfach, komm, halt die Klappe. Ich wasche dir jetzt die Füße. Es ist nötig, dass ich dir die Füße wasche, damit ihr versteht, in Zukunft ist nicht Herrschen dran für euch, sondern in Zukunft ist Dienen dran. Und ich mache euch diesen Dienst vor. Und nach dem Essen kommen sie dann auf die Idee, wie wäre es, wenn wir noch in den Garten Gethsemane gehen zum Beten und so. Und ich kann mir vorstellen, das wissen wir jetzt nicht genau, aber dass Judas bei ihm macht jetzt Bingo. Oh ja, die gehen jetzt in den Garten. Und er fängt an zu überlegen, wenn die jetzt in den Garten gehen, da ist es ruhig, da ist dunkel und so weiter. Und da wäre ja vielleicht die Gelegenheit. Und in diesem Denken sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Das muss bei Judas wie eine Bombe einschlagen. Boah, Jesus weiß, was ich vorhab. Jesus kennt meine Gedanken. Und er denkt wahrscheinlich, oh nein, ich bin aufgeflogen. Er denkt vielleicht an Petrus, der sein Schwert da hat und was das bedeuten könnte, wenn der Petrus mit dem Schwert dann noch auf ihn losgeht. Und man merkt, auch unter den Jüngern fängt es jetzt an, irgendwie zu murmeln und man fragt sich, was ist los und was geht da alles. Und Jesus lehnt sich dann zu Judas und sagt, beeil dich und erledige bald, was du tun wirst. Also Jesus sagt nicht, ich werde dich stoppen. Ich bin schon allmächtig. Ich ziehe das durch. Sondern er lässt ihn geschehen, weil Jesus einfach den souveränen, den langfristigen Plan vor Augen hat. Er wird sie nicht stoppen. Und als Judas gegangen war, sagte Jesus zu den anderen Jüngern noch, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Also alles läuft so, wie Gott es vorhat. Gott ist die Situation durch den Judas nicht außer Kontrolle geraten, sondern eher umgekehrt. Für Gott kommt die Situation durch Judas zur Erfüllung. Gottes Plan steht und wir dürfen uns wirklich auf ihn verlassen. Er hat es absolut im Griff. Was dann Judas gedacht hat, das wissen wir nicht weiter. Aber ich denke, als er dann gehört hat, dass Kaiphas Jesus an Pilatus übergeben hat, da war auch für Judas klar, oh, das geht nicht mehr gut aus, weil nur Pilatus das Recht hatte, als Römer Menschen hinzurichten. Und der einzigste Grund, warum er an ihn übergeben wurde, war sicherlich, dass er hingerichtet wird. Und ich glaube, jetzt realisiert Judas, wie dramatisch, wie verkehrt, wie schlimm sein Handeln an der Stelle war. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 3, als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Also er hat die Beziehung fürs Geld geopfert und jetzt realisiert er, das Geld war nichts wert und will alles irgendwo wieder rückgängig machen und merkt, er hat völlig falsche Prioritäten gesetzt. Ich glaube, bei uns geht es manchmal so, dass uns Prioritäten wegrutschen, dass wir manchmal auf die falschen Schwerpunkte setzen. Und er sagt dann, das lesen wir in Matthäus 27, Vers 4, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Und sie antworten zu ihm, was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Verantwortung. Und ich finde, das ist auch noch ein ganz wichtiger Satz an der Stelle, das ist deine Verantwortung. Er muss verantworten, was er mit seinem Leben tut. Du musst verantworten, was du mit deinem Leben tust. Es ist deine Verantwortung, es war damals Judas Verantwortung. Da warf er das Geld in den Tempel, lesen wir in Matthäus 27, Vers 5, lief fort und er hängte sich. Also wirklich ein dramatisches Ende, das wir an der Stelle miterleben von jemandem, der auf die falschen Prioritäten gesetzt hat. Und deshalb beschäftigt mich auch diese Geschichte von Judas. Deshalb ist die Geschichte von Judas für uns auch so wichtig, weil ich immer wieder Menschen sehe, die die falschen Schwerpunkte setzen, die falsche Prioritäten setzen und gar nicht realisieren, dass sie am Ende doch wieder alles verlieren werden. Und dadurch, dass sie diese falschen Prioritäten setzen, schaden sie sich, schaden sie ihrem ganzen Umfeld, torpedieren sie ihre eigene Hoffnung und untergraben ihr Glück. Menschen versuchen oft, was zu halten, was sie letztendlich gar nicht halten können. Manche halten vielleicht an ihren Argumenten gegen den Glauben, weil irgendwas auch immer passiert ist, so fest, dass sie nicht realisieren, dass wenn es zum Ende kommt, sie alles verlieren, weil sie die falschen Schwerpunkte gesetzt haben. Und das Spannende an der Stelle ist, Jesus hindert den Judas nicht daran. Jesus hindert auch dich nicht daran. Er ehrt unsere Freiheit mit Liebe, indem er die Verantwortung uns überlässt. Jeder von uns kann entscheiden, wie er mit Jesus lebt. Jeder von uns kann entscheiden, ob er überhaupt mit Jesus lebt oder ob er auf seine eigene Sicherheit setzt. Also es ist deine Verantwortung. Und wir kennen alle diesen Satz, Herr, dein Wille, nicht mein Wille geschehe. Das ist genau der Kernsatz, sein Wille, seine Prioritäten, sein Ziel ist wichtig. und nicht das, was ich mir vorstelle, das, was ich mir wünsche und das, was ich gerne haben möchte. Und deshalb möchte ich jedem Mut machen, der heute Morgen hier ist und vielleicht diesen Schritt zu Jesus noch nicht gemacht hat, die richtigen Prioritäten zu setzen. Nicht auf das, was man am Ende sowieso verlieren wird, sondern auf seine Liebe und auf seine Gnade und auf seine Erlösung. Und das Schöne ist, dann übernimmt Jesus die Verantwortung für das Ende meines Lebens. Wenn ich ihm abgebe, dann darf ich wissen, in seinen Händen bin ich sicher. Niemand kann mir diese Errettung in ihm mehr nehmen. Ich möchte Mut machen, deine eigene Sicherheit zu tauschen gegen die Sicherheit in Jesus. Das ist die Lehre, die wir aus dem Leben von Judas ziehen können, einem dieser bösen Jungs von Ostern.